Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea und Unternehmensberaterin, und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter wächst. Ja, ich war zu Gast im Saatkorn-Podcast von Gero Hesse und da haben wir uns gedacht, diese Episode wollen wir euch nicht vorenthalten und spielen sie hier im Lea-Podcast aus. In dieser Saatkorn-Podcast-Episode sprechen Gero Hesse und ich zum Beispiel über folgende Themen und Fragestellungen. Haben sich die Beratungsbedarfe der Unternehmen auf Basis von Corona eigentlich verändert und als wie nachhaltig stufen unsere Kunden den Wandel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt eigentlich ein? Ist angesichts von Demografie und Digitalisierung nach Corona ein Zurück zum alten Normal überhaupt denkbar? Und welche Führungsherausforderungen gibt es heute? Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Gero Hesse hat mir tolle Fragen gestellt. Aber hör doch einfach selbst rein. Ich denke, es lohnt sich. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute Themen rund um Organisationsentwicklung und Leadership. Ich freue mich sehr, denn zu Gast ist heute Christina Grubendorfer. Ihr werdet sie wahrscheinlich kennen. Sie ist auch schon länger unterwegs mit ihrer Firma Lea. Da ist sie geschäftsführende Gesellschafterin und ich glaube auch Gründerin. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Christina.
Ja, danke, Gero. Freue mich auch.
Okay, also Lea, da wollen wir kurz mal direkt mit loslegen. Ihr begleitet Organisationen in dem Themenfeld Organisationsentwicklung, Organisationsberatung. Es geht um Führung, um Marken, Arbeitswelten, Innovation, also eigentlich um all die Themen, die Organisationen seit jeher beschäftigt haben. Aber ich glaube ja, dass wir jetzt nach 2 Jahren Corona-Situation wahrscheinlich andere Fragestellungen haben, als das vor der Krise der Fall war. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, interessante Frage, muss ich sagen. Gar nicht so verschieden. Ich glaube, der Umgang mit den Themen ist nur ein anderer. Also die Anfragen gehen immer noch in Richtung, wie können wir Führung wirksamer machen? Wie können wir unsere Zukunft gestalten? Also sprich, an Zukunft arbeiten, Strategie entwickeln. Oder wie ist das eigentlich mit unserer Unternehmenskultur? Steht die uns im Weg bei dem, was wir vorhaben? Oder nützt die uns dabei? Wie können wir bestimmte Teams besser in die Zusammenarbeit bringen? Also die Themen sind die gleichen. Nur ich nehme wahr, es ist eine andere Bereitschaft da, mit Ungewissheit umzugehen. Oder sagen wir mal so, die Ungewissheit ist plötzlich präsenter. Sie war natürlich immer schon da. Niemand wusste auch vorher schon, wie die Zukunft wird. Ja, hatte ja niemand eine Glaskugel, so auch nicht vor Corona. Aber jetzt ist es noch mal stärker ins Bewusstsein gerückt. Und da erlebe ich eine größere Bereitschaft, sich ernsthafter mit der eigenen Organisation auseinanderzusetzen und auch mehr Zeit dafür zu verwenden, zu verstehen, wie die eigene Organisation aufgestellt ist und tickt. Also das jetzt mal so meine ganz subjektive Wahrnehmung.
Ja, das ist für mich ganz interessant, weil ich bin ja immer ganz vorne beraterisch mit den Themen unterwegs. Bei Territory Embracer geht's immer um Employer Branding und Recruiting, aber dein Themenspektrum ist da etwas breiter, ne? Ich meine, das sind auch Themen, die du mit im Beratungskontext hast, aber es geht ja stark auch, glaube ich, in die Frage, wie entwickelt man sich als Organisation? Und da wäre zumindest ja meine These, die ist natürlich stark gefärbt von dem, was ich mache, oder mein Blickwinkel ist vielleicht stark gefärbt von dem, was ich selber mache, dass wir ja in Zeiten jetzt in der Pandemie auf einmal merken, dass wir den Tipping Point bei den Demografiezahlen überschritten haben. Also es ist jetzt kein Gerede mehr von der demografischen Entwicklung, sondern sie ist richtig spürbar im Arbeitsmarkt. Wir haben die voranschreitende Digitalisierung, die durch Corona meiner Meinung nach so einen richtigen Schub bekommen hat. Das ist alles jetzt viel schneller in bestimmte Richtungen gegangen, die ohnehin eingetreten wären. Also mehr Flexibilität beispielsweise ist das, was man sehr deutlicher vielleicht als Erste spürt und sieht, wäre sowieso gekommen aufgrund der technologischen Entwicklung, aber durch Corona halt viel, viel schneller. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass die Fragen vielleicht ähnlich immer noch sind, aber die Antworten eigentlich anders. Also Beispiel Organisationsentwicklung. Wenn ich dann so mitbekomme, dass es Studien gibt, wo mittelständische Unternehmen befragt werden oder vielmehr natürlich die GeschäftsführerInnen von mittelständischen Unternehmen befragt werden, wie soll denn die Welt nach Corona aussehen und immer noch viele davon ausgehen, ja, so ähnlich wie vorher. Das ist in meinen Augen totaler Quatsch, aber wie siehst du das?
Naja, also ich glaube, da muss man gut gucken, mit was für einem Unternehmen haben wir es zu tun, in welcher Branche sind die tätig, in welchen Märkten unterwegs. Und natürlich haben wir Organisationen, wo sich gerade alles stark in Frage stellt. Also ich nehme jetzt nur mal eine Branche, Logistik, ja, oder alle, die rund um Automotive arbeiten, die spüren natürlich, oh, ja, wow, also gibt's uns eigentlich in 10 Jahren noch oder wenn ja, dann vielleicht mit einem ganz anderen Geschäftsmodell. So, insofern da kann ich das, was du sagst, sehr unterstützen. Und dann gibt's aber auch Organisationen, die natürlich auch mit der digitalen Transformation und so weiter zugange sind, die aber schon eher den Eindruck haben, wir werden auch in 10 Jahren mehr oder weniger so arbeiten wie jetzt. Also zum Beispiel irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, Institutionen, die würde ich da einkategorisieren. So.
Das finde ich interessant. Also die Frage ist ja, was die Organisation glauben oder die VertreterInnen der Organisation. Mich würde interessieren, ob du das auch so siehst. Auch da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen, weil der Arbeitsmarkt nun mal der Arbeitsmarkt ist. Und gerade im öffentlichen Bereich reden wir von Brainworkern, die sich in Zukunft sehr stark aussuchen können, wann und wo und mit wem sie arbeiten. Und,
du, ja, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann
ja, mach ich jetzt.
Sind die natürlich schon so aus, dass man sich fragen muss, gibt es überhaupt noch Organisationen demnächst, ja, oder organisiert sich die Arbeit ganz anders? Haben wir die Wissensarbeiter, ne, gucken wir da mal hin, dann haben die das vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr nötig, sich überhaupt einer Organisation zuzuordnen, sondern sie schauen einfach, wo ist interessante Arbeit für mich zu tun. Und dann mache ich das eventuell für verschiedenste Organisationen, ja, oder mal so oder mal so. Und also das ist, glaube ich, schon die Frage, was passiert mit den Organisationen? Sind die überhaupt noch attraktiv für gute Leute? Haben die überhaupt Lust, sich in Organisationen diesem sehr starren Regelwerk von formalen oder informalen oder auch kulturellen Regeln zu unterwerfen? Ich sage es jetzt mal ganz bewusst so. Oder sagen die, nee, ich bin's echt satt, von Organisationen ständig so begrenzt zu werden, beschnitten zu werden, in meinem Potenzial reduziert zu werden, meine PS nicht auf die Straße zu kriegen oder es einfach auch nicht als sinnvoll zu erleben. Also da stehen die Organisationen vor einem Riesenwandel und also deren Krise ist schon absehbar, was den Arbeitsmarkt angeht. Na klar.
Das glaube ich nämlich auch. Ich hab hier so ein Buch liegen. Vielleicht kennst du das. Das ist schon ziemlich alt. Ich habe gerade nochmal reingeschaut, von 2013. Geschrieben hat es der Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. 2013 ist rausgekommen und es heißt 2025, so arbeiten wir in der Zukunft. Von 2013 bis 2025, das waren ein paar Jährchen. Von 2022 bis 2025 ist es echt nicht mehr so lang. Und das Interessante ist, für die Wissensarbeiter ist da ein Szenario entworfen, was du gerade so ähnlich ausgeziert hast, ne? Also bin ich überhaupt noch bei einer Organisation oder wenn ich besonders qualifiziert bin, besonderes Fachwissen habe, vielleicht arbeite ich freiberuflich, projektbasiert, mal hier, mal da, mal dort. Und sozusagen die Bedeutung der einzelnen Individuen, die besondere Qualifikationen haben auf dem Arbeitsmarkt, die ist ja eine ganz andere, als das vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren noch der Fall war. Also die Machtverhältnisse haben sich halt so geändert, dass man sich auf einmal solche Szenarien durchaus nicht nur vorstellen kann, vielleicht auch, dass es wie beim Fußball Menschen gibt, die besonders gefragte Individuen unter Vertrag nehmen und halt weitervermitteln. Ne? Also das kann ich mir absolut vorstellen, wenn man in Bereiche reinschaut wie IT, wo der Fachkräftemangel ja schon seit vielen Jahren sehr spürbar ist, dann sieht man das sogar, dass es das schon gibt. Meine These wäre, das breitet sich noch aus. Jetzt ist natürlich die Frage Richtung der Organisationsentwicklerin Christina Grubendorfer. Was heißt das eigentlich für das Thema Organisationsentwicklung?
Ich arbeite ja mit der Selbstbeschreibung oder dem Selbstbild der Organisation. Ne? Das heißt, ich kann ja als Beraterin von außen auch zwar Impulse geben und sagen, Mensch, schaut da mal hin oder guckt doch mal, ob ihr vielleicht nicht in einer Illusionsblase unterwegs seid oder habt ihr es eigentlich schon gemerkt? Das kann ich natürlich machen. Und in einigen Organisationen führt das dann durchaus auch zum Anschluss oder zu nachdenklichen Gesichtern und in anderen eben nicht, weil die sowas von davon überzeugt sind, dass sie absolut auf dem richtigen Weg sind und hier und da zwar ein bisschen was anpassen müssen, aber passt schon, ja. Und insofern, ich arbeite natürlich in der Organisationsentwicklung immer damit, Impulse zu geben, nachdenklich zu machen, aufzurütteln, und es muss aber anschlussfähig bleiben. Also anschlussfähige Irritation ist hier so der Schlüsselbegriff, weil sonst fliege ich ja raus als Beraterin, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ne? So, also das heißt, ich muss immer gucken, wie kann ich so viel wie möglich oder so viel wie nötig irritieren, aber ohne, dass es heißt, ach nee, das ist uns jetzt zu anstrengend. Ja, das wollen wir jetzt nicht hören.
Also kann ich natürlich nachvollziehen. Es geht ja auch um den eigenen Broterwerb, aber mehr noch, eigentlich ist niemandem geholfen, wenn man sich dann rauszieht oder vielleicht auch sagt, ihr versteht es einfach nicht, für euch bieten wir die Beratung nicht mehr an. Ist auch nicht die richtige Lösung, weil das ja alles Erwartungen sind in die Zukunft. Und da wir alle vielleicht mehr oder weniger Glaskugel lesen können, aber nicht wirklich wissen, was passiert, ist das ja auch durchaus okay.
Ich wollte gerade sagen, also da muss einem natürlich schon muss man auch demütig bleiben. Ja, wir wissen es ja auch nicht. So. Und vor allen Dingen geht es mir ganz stark darum, nicht normativ zu werden und zu sagen, so müsst ihr es jetzt machen und so ist es aber richtig. Solche normativen Vorgehensweisen, die haben mich immer schon mich unwohl fühlen lassen. Und ich bin also wirklich eine große Vertreterin des sowohl als auch oder des Abwägens oder des genau Hinschauens, wie funktioniert es eigentlich bei euch, was hat euch bisher erfolgreich gemacht, die Organisation oder das Unternehmen in dem Fall, gibt's ja nicht ohne Grund jetzt noch, ja, auch trotz aller vermeintlich schlechten Führungspraxis oder schlechten Recruiting-Praxis oder schlechten Umgangs, sind ja noch da, also irgendwas muss ja irgendwie gut funktionieren. So, ne? Und ich denke, da muss man auch wirklich ein Stück Distanz bewahren und auch demütig bleiben und immer wieder gucken, bin ich eigentlich mit meinen Hypothesen richtig unterwegs, bin ich wirklich nützlich?
Absolut. Und dennoch ist mein Eindruck, ne, also Stichwort jetzt Krise, Demografie, Tipping Point erreicht, dass ich trotzdem manchmal ganz unruhig werde, wenn ich bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Einstellungen auf Unternehmensseite wahrnehme, die so ein bisschen davon ausgehen, ja, eigentlich ändert sich gar nicht viel. Ich glaube, es ändert sich ehrlich gesagt alles und zwar recht schnell. Ich meine auch, aus eigenem Erleben ein bisschen beurteilen zu können, wie gravierend sowas sein kann. Also der digitale Wandel, die Transformation, die war, glaube ich, in der Wirtschaft zuallererst spürbar im Musikbereich, in der Musikbranche. Stichwort Napster und so weiter. Und
ja, genau.
Ich arbeite im Bertelsmann-Konzern, habe damals sehr, sehr hautnah eigentlich mitbekommen, was so eine Transformation bedeutet und dann im Laufe der Jahre erlebt, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Also wirklich gar nicht. Das Geschäftsmodell hat sich komplett verändert. Musik wird mehr denn je konsumiert. Das ist gar nicht das Problem. Aber wie man Geld verdient, wie man sozusagen Geschäftsmodelle erfolgreich damit betreiben kann, da ist gar nichts mehr gleich.
Ja, aber weißt du, ich glaube, man muss gucken, in welcher Rolle macht man das, ne? Und du und ich, wir sind ja beide Personen, wir tauschen uns viel aus, wir haben beide unseren Podcast, wir sind sehr weit vernetzt, würde ich mal denken, und haben einen guten Überblick über so die Branche, wenn man das jetzt mal so global sagt. Und ich glaube, wir haben auch die Möglichkeit, über solche Medien hier wie Podcast oder Artikel schreiben, Blog, Keynotes halten, da dürfen wir aufrütteln, da dürfen wir unbequem sein, da dürfen wir alles sagen. Ja, und das ist auch gut so, dass wir das zugänglich machen. Und wenn wir aber in einer Beratungsrolle sind, ne, das meinte ich eben, da muss man eben gut aufpassen, wo kann ich wirklich wirksam sein? Und
ja, absolut, Weise, da bin ich völlig konform mit dir.
Und mich besorgt das nämlich auch natürlich alles. Und ich nehme darüber natürlich auch meine Motivation, immer wieder Themen und Wissen aufzubereiten. Und das treibt mich ja auch an, diese Besorgnis und diese Unruhe, das, was du gerade berichtet hast, ja. Und manchmal kann ich das natürlich auch nicht so richtig trennen. Und dann habe ich manchmal auch einen Vorstand vor mir und sage, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, jetzt arbeiten wir hier 2 Jahre zusammen und wir haben dies und das und jenes zusammen gemacht. Und wieso habt ihr eigentlich immer noch nicht, ja, XY so? Und dann bricht es so aus mir raus. Das ist aber dann auch nicht immer falsch, weil man hat es ja dann auch häufig genug mit Menschen zu tun, die brauchen einfach Klartext, sonst kommt es auch nicht an. Ja,
also wenn es jahrelang gut funktioniert hat, dann braucht es ja auch eine gewisse Zeit, vielleicht auch eine gewisse Deutlichkeit, klarzumachen, dass das gerade keine Delle ist, die wir erleben, sondern eine grundsätzliche Verschiebung am Markt. Lass uns mal von der Organisation eine Ebene sozusagen, zumindest aus meiner vielleicht nicht ganz so professionellen Perspektive, runtergehen aufs Individuum, nämlich auf das Thema Führung, Führungskraft. Was heißt das denn eigentlich für Führungskräfte? Was sind da deine Appelle, deine Hinweise, sich sozusagen so aufzustellen, dass man überhaupt den Konnex zu den Mitarbeitenden nicht verliert?
Also vielleicht tatsächlich einmal kurz in Differenz zu deiner Frage, würde ich gerne Führung gar nicht auf die individuelle Ebene nur packen, sondern sehe sie wirklich als Spiegelbild der Organisation. Ne? Das heißt, wenn man sich mal so fragt, woher weiß denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, was sie zu tun oder zu lassen hat, dann ist das ja nicht nur, weil Führungskräfte pausenlos neben ihr oder ihm stehen und sagen, mach dies, mach das, mach jenes, ne? Sondern Organisationen funktionieren ja so, dass die wirklich ihre Erwartungen an die Leute über verschiedenste Wege formulieren. Und das heißt, es wirken viele Prozesse, viele Programme, aber eben natürlich auch Personen, Kommunikationswege, Strategien, ne, und wirken führend. So. Und das ist, glaube ich, erstmal nochmal ein wichtiger anderer Blick auf Führung als tatsächlich diese ganzen Erwartungsformulierungen oder auch diese Erwartungsstrukturelemente. So, und dann haben wir natürlich die Führungskräfte, also die Personen oder dann eben auch die Menschen, die dann diese Rolle ausfüllen. Und da merke ich schon, dass es gerade einen großen Umbruch gibt, dass also viele Führungskräfte momentan sehr mit ihren ganzen Energien zu kämpfen haben. Es gab schon immer sehr hohe Anforderungen an Führung. Man muss auch als Führungskraft aushalten, dass man ständig für Dinge verantwortlich gemacht wird, die man eigentlich gar nicht alleine kontrollieren kann. Das ist also ein Riesendruck, eben auch durch diese ja häufig ungünstigen Denkansätze über Führung, ne, wie ich das jetzt gerade schon kurz anskizziert habe. Es wird ja immer gedacht, naja, Führung, das sind Führungskräfte und deswegen, wenn was falsch läuft, dann sind es die Führungskräfte schuld oder dann ist es die Person XY schuld. Ja. Und jetzt, wir hatten schon Corona, wir hatten die zunehmende Digitalisierung, wir hatten das zunehmende Online-Arbeiten. Und das macht mit Führungskräften gerade ungemein viel. Und ich mache ja auch einige Führungskräfte-Coachings immer wieder zwischendurch. Und ich habe wirklich noch nie so viel Tränen gesehen wie in den letzten anderthalb Jahren, weil die Leute fix und fertig sind. So. Und das besorgt mich gerade. Und da denke ich, haben Organisationen, haben Unternehmen eine große Verantwortung, da jetzt wirklich stärker hinzugucken und das eben nicht auch in Coaching-Prozesse auszulagern, outzusourcen. Ja, so nach dem Motto, ach, dann machen wir hier ein Coaching-Kontingent und dann können die Führungskräfte sich im Coaching da eine Unterstützung holen. Ist natürlich toll, wenn sie es können und ist auch sehr entlastend, einen Coach zu haben, ne? Der einen begleitet und gleichzeitig löst es aber die strukturellen Probleme der Organisation gar nicht, sondern kann sogar noch zu einer Stabilisierung der Probleme führen, wenn die Leute es nämlich mit sich selber ausmachen, anstatt dass man es gemeinsam besprechbar macht. Und das, versuche ich wirklich im Moment in den Beratungsmandaten, die wir haben, aber auch jetzt hier über solche Formate aufzurütteln, aufmerksam zu machen, zu sagen, liebe Organisation, guckt gut auf die Gesundheit eurer Leute und zusätzlich zu diesem Fach- und Führungskräftemangel, der ja da ist, versaut es euch nicht mit denen, die ihr gerade da habt und die wirklich einen super harten und guten Job machen.
Da muss ich jetzt nochmal einhaken und zwar gar nicht in meiner Rolle als Podcast-Host, sondern eher aus meiner eigenen Geschäftsführerbrille. Das ist nämlich eine Herausforderung, die ich gerade auch erlebe. Mhm. Wir haben natürlich eine Struktur, wo viele junge Menschen arbeiten, die vielleicht auch noch gar nicht so lange in Führungsrollen drin sind und die in der Regel recht ehrgeizig sind und dann den Anspruch haben, das muss ich doch alles hinkriegen und ich muss Sicherheit vor allen Dingen für mein Team schaffen. Nur Sicherheit ist in meinen Augen ja immer eine Illusion, weil gar nichts so richtig sicher ist. Und es vielleicht ja auch okay ist, Dinge auszuprobieren und mal zu scheitern. Und das ist natürlich eine Frage, ob solche Denkweisen kulturell in einer Organisation verankert sind. Ich erlebe jedenfalls unglaublich oft, dass sie sich immens stark selbst unter Druck setzen. Mhm. Und obwohl die Führungskraft darüber sagt, hey, das ist doch gar nicht schlimm, wenn ihr mal einen Fehler macht, wenn du mal einen vermeintlichen Fehler machst. Wenn du jetzt sagst, ja, der Coaching ist sozusagen nett, wenn es da ist, ist aber eigentlich auch nicht wirklich die Lösung. Was wäre denn eine Lösung? Also in so einem Fall.
Ja, die Lösung wäre, dass es Austauschformate gibt in Organisationen, also dass wirklich Plattformen eingerichtet werden, in denen Führungskräfte sich darüber austauschen, ja, wie eigentlich Führung gerade stattfindet, wie sich Führung verändert hat, was sind da Good Practices, wo ist man aber auch schon mal jetzt mit seinem Team voll gegen die Wand gerauscht und teilt es auch gern mal mit anderen, damit es den anderen nicht passiert, ja. Aber so eine Kultur, da so offen drüber zu reden, gibt's natürlich leider gar nicht überall, sondern es herrscht ja auch oft viel Konkurrenz und man muss dann das beste Schaulaufen betreiben, ja, und die Führungskräfte machen vorne rum, nein, wir haben ja alle keine Probleme, uns geht's gut, alles läuft super, ja, so, weil es eben kulturell nicht erlaubt ist, zu sagen, nee, also das ist aber gerade hakelig und da weiß ich jetzt aber auch gerade nicht weiter, ja, oder mein Team ist total verunsichert, was mache ich denn jetzt da? Und ich finde, dass Organisationen sehr gut daran täten, Führungsteams stärker zu bilden. Gerade der Austausch zwischen Peers ist völlig unterbelichtet. Es gibt zwar dann irgendwelche Jour-Fixe, keine Ahnung, alle Vice Presidents treffen sich und deren Führungskraft ist noch dabei. Da wird aber nur über operatives Business geredet, es wird nur über Zahlen geredet, es wird also über all das geredet, aber geschweige denn mal darüber, wie man denn eigentlich gerade so führt und was sich da verändert. So. Und da ist, also das ist völlig unterbelichtet und das muss unbedingt anders werden, denn darin sehe ich ein riesen Potenzial. Also ich würde sogar sagen, dass der Erfolgsfaktor von Unternehmen, ob sie es jetzt schaffen, wirklich intelligente Führungsteams und Führungsstrukturen aufzubauen.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich da gerade intensiv drüber nachdenke, also für unsere eigene Organisation. Also und die Frage ist ja auch immer Kultur. Also da gibt's ja verschiedene Blicke drauf. Also als Geschäftsführer guckt man sicherlich anders drauf als frisch eingestiegene Mitarbeiterin oder frisch eingestiegener Mitarbeiter oder wiederum als Führungskraft. Also so eine Kultur ist ja nicht, glaube ich, die Kultur, sondern die Wahrnehmung mag sich ja sehr stark unterscheiden in den verschiedenen Perspektiven.
Ne, das glaube ich gar nicht. Okay. Ich glaube nicht nur, sondern das ist auch das, was wir immer wieder rausfinden, dass es schon organisationsweit bestimmte kulturelle Regeln gibt oder so einen kulturellen Code, der von allen auch, wenn man ihn denn reflektiert, wahrgenommen wird. Und dabei handelt es sich eben um diese vielen, vielen Regeln. Was hat man zu tun und was hat man zu lassen, um einen guten Stand zu haben in dieser Organisation? Also Kultur ist all das, was entscheidet darüber, ob man gut gelitten ist, ob man Karriere macht oder ob man gegebenenfalls rausfliegt. So, und das ist natürlich auch viel auf der formalen Ebene geregelt. Ja, also man hat bestimmte Prozesse einzuhalten und wenn man die nicht einhält, dann hat man sich zumindest mal dafür zu rechtfertigen, dass man die nicht eingehalten hat. Das ist aber alles formal oder wenn man so will auch offiziell oder irgendwo nachlesbar. Und dann gibt's aber eben diese vielen, vielen Regeln, die nirgendwo nachlesbar sind und die auch nie ausgesprochen werden und die lauten dann eher so in die Richtung. Ja, also bei uns darf man 10 Minuten zu spät kommen zu einem Meeting, aber auf gar keinen Fall später, ja, oder alle Meetings beginnen ganz pünktlich. Wer da zu spät kommt, macht sich völlig unbeliebt oder man hat gefälligst noch länger zu bleiben als die offizielle Arbeitszeit oder, ne? Also das sind diese vielen Dinge und das ist die Kultur. Also die Summe all dieser unausgesprochenen, aber sehr, sehr stark wirkenden Regeln des Miteinanders.
Die unwritten rules der Organisation.
Ja.
Ja, genau. Ja, spannend. Also wie ist das eigentlich in deinem Beratungsalltag? Ich kriege mit, aber das ist auch eher so eine Beobachtung von der Seite, dass durch die zunehmende Social-Media-Bedeutung hier ganz insbesondere LinkedIn, was sich ja völlig verändert hat die letzten 3 Jahre, dass viele Führungskräfte auch sozusagen in ihrer eigenen Personal Brand anscheinend maximal unter Zugzwang geraten. Ist das Teil deiner Beratungserfahrung oder sagst du, nee, habe ich gar nicht so viel mit zu tun?
Ja, doch, ich sehe das schon auch, ne? Also wenn ich dann mit Organisationen unterwegs bin, dass dann einzelne Führungskräfte plötzlich auf LinkedIn sichtbar werden und man merkt, huch, wow, die ist da ja aktiv oder der ist da ja aktiv und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich schon, welche Motivation steht denn dahinter, ne? Weil ich glaube, man muss ja schon unterscheiden zwischen Social-Media-Aktivitäten, wo sich eine Person selbst ins Rampenlicht rückt, ne? Als total tolle Fach- oder Führungskraft und denen, die dann dabei ihre eigene Organisation promoten, ja, und begeistert erzählen, ja, jetzt hatten wir wieder die und die Tagung oder wir haben hier eine Mitarbeiterin, die hat jetzt gerade irgendeinen Award gewonnen für ihre tolle Stimme, die singt Country oder was weiß ich. So, und das heißt, ich glaube, das muss man schon unterscheiden. Und was ich aber so ein bisschen ich muss jetzt ehrlich sagen, ein bisschen belustigt wahrnehme, ist, wie sich Einzelne tatsächlich dort vermarkten. Und ich frage mich dann auch manchmal, also für die Organisation kann das natürlich nur gut sein in dem Moment, wo das aligned ist, ne, mit deren Botschaften, die sie eigentlich senden möchten. Und solange diese Person ja auch bei dieser Organisation ist. Also, weil manchmal wird es ja von den Organisationen auch getrieben oder gefordert. So, hier, macht mal Social Media. aber ne, das ist, glaube ich, in dem Moment, wo es wirklich Richtung Personal Branding geht, und das möchte ich jetzt mal unterscheiden von diesen anderen Social Media Aktivitäten, finde ich das schon eher bedenklich. Was ist da los, frage ich mich. Also ich finde es auch ganz spannend. Und vielleicht ist es aber auch so unser neues Leben, Instagram. Ja, die Kinder, die man hat, fahren jetzt nur noch in irgendwelche Hotels, um sich dort schön zu fotografieren und sind im Pool mit Cocktail und dann gehen sie wieder raus und haben gar nicht gemerkt, wie schön es gerade im Pool war. Du, also du merkst schon, bin da etwas gefärbt in meiner.
Ja gut, aber es ist ja durchaus gut, einen gewissen Abstand zu den Themen zu haben und vielleicht so manchmal mehr zu beobachten. Auf jeden Fall.
Es ist viel heiße Luft, merke ich. Viel, ja. viel heiße Luft. Und ich habe leichte Fremdschäm-Tendenzen.
Der Fringe-Faktor steigt ins Unermessliche. Du, lass uns diese Themenwelt verlassen. Wir nähern uns auch schon fast dem Ende des Podcasts. Wahnsinn, wie schnell so ein halbes Stündchen immer vorüber geht. Ja. Du weißt ja, mein Claim ist Inspiration für eine bessere Arbeitswelt mit Saatkorn. Und da liegen wir ja gedanklich, glaube ich, ganz nah beieinander. Genau in ähnliche Richtungen zielst du ja auch mit Lea. Was hat dich denn eigentlich selber in letzter Zeit so inspiriert? Hast du da irgendeinen Tipp, den du den HörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest?
Du, ich habe letztens einen Podcast gemacht mit Wolf Lotter. Das ist ja so.
Ach, lustig. Von dem habe ich heute einen Artikel gelesen. Ne? Der ist ja auch Brand 1 Redakteur, ne?
Der war also viele Jahre dort Leit-Essayist, aber er ist eben auch so ein sehr bedeutender Autor und Journalist und Essayist. Und mit dem habe ich einen Podcast gemacht und habe mir vorher tatsächlich einmal sein Buch Strengt euch an sehr zu Gemüte geführt und war wahnsinnig inspiriert durch nämlich genau diesen Gedanken, Leute, strengt euch wieder an, macht euch doch bitte mal die Mühe, selber über eine Sache nachzudenken, statt irgendwem hinterherzurennen und alles nachzubeten, was euch irgendjemand vorbetet oder vorschreibt. Macht euch Gedanken über die Zukunft, legt los, ja, und vor allen Dingen scheut nicht diese Mühe und diese Anstrengung, die es macht, eben auch nicht genau zu wissen, wie alles so wird. Und ja, mich hat das sehr inspiriert und ich fand dann auch diesen Podcast mit ihm sehr schön und habe da auch wirklich mehr Stunden als sonst mich vorbereitet. Ich bereite mich ja eigentlich sonst so gut wie gar nicht vor, aber das habe ich in dem Fall mal gemacht und dachte, ja, das spricht mir sowas von aus der Seele. Also nicht, dass ich das für mich immer so in Anspruch nehmen würde, es selber immer hinzukriegen, aber mal wirklich nachzudenken fasziniert mich mehr als dieses... Da sind irgendwelche Päpste, die irgendwelche Botschaften verkünden und alle hecheln hinterher und erzählen das nach. Und das langweilt mich und so, finde ich, können wir auch unsere Zukunft nicht gut gestalten.
Super Tipp, super Schlusswort auch an der Stelle. Ich werde natürlich den Podcast, aber auch das Buch Strengt euch an in die Shownotes reinpacken und sage jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Christina. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe ganz schön was gelernt, auch für die eigene Firma quasi. Danke dafür.
Danke dir, Gero. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis bald.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.